herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, die Grüße vom letzten Mal sind schon ein bisschen verbraucht. Ich nehme neue mit, ne? Und bringe auch welche aus der Gemeinde in Erthausen. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich möchte das Bild nochmal zeigen, mit dem wir ganz zum Schluss diesen Text zusammengefasst haben. Es war ja ein großartiger Lobpreis von Paulus. Wer eine Bibel dabei hat, kann es ja nochmal aufschlagen, spätestens zu Hause nacharbeiten. Die ersten Verse aus dem Epheserbrief, die sich ja mit dem geistlichen Segen befassen, den wir als Gemeinde in Christus haben. Und wir erinnern uns, es war einmal diese Erwählung, dass Gott sagt, in Christus, also nicht in dir oder in deiner Schuld oder in deinen Möglichkeiten, sondern in Christus bist du erwählt, bevor es irgendetwas Denkbares gab. Dann bist du erlöst, das war das Zweite. Du hast ein Erbe und du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dieser Reichtum, den formuliert Paulus dann immer wieder als dieses in Christus sein. Das heißt, wenn Gott auf dich und dein Leben sieht, dann sieht er Christus. Das haben wir uns mit diesem Bild ganz oben rechts klar gemacht, diesem kleinen Heiligenschein. Also unser Leben ist heilig. Das ist etwas, das man sich ja nicht selbst sagen kann, schon gar nicht, wenn man sich genau kennt, sondern etwas, das man nur von Gott hören kann. Du bist durch Christus, das ist ja der Weg hier, nicht der Weg unserer Leistung auf diese Ebene, sondern der Weg über das Kreuz. Du bist in Christus heilig vor Gott. Und aus diesem Potenzial, da schöpft Paulus dann immer wieder in seinen Briefen. Das ist diese große Kraft, die da ist und von der her dann das Leben, das ja immer noch im Umfeld von Sünde und Tod abläuft und von Scheitern. Von daher, von diesem Potenzial her, über den Heiligen Geist, das ja diese Taube sein sollte, werden wir verändert in das hinein, was wir schon längst sind. Also nicht vom Defizit her, sondern vom geistlichen Reichtum her wird unser Leben bestimmt als Christen. Ja, heute geht es Paulus dann ab Vers 15 drum, dass wir das jetzt nicht nur abspeichern und wissen und mit irgendeiner Grafik uns vergegenwärtigen und jeder kann es dann irgendwie ziemlich gut wiedergeben und man kann es verstehen. Sondern heute geht es Paulus darum, dass das jetzt nicht nur ein Wissen, sondern eine Erkenntnis wird. Also etwas, das ganz tief in unserem Innern zu einer Wahrheit wird, zu einem Teil von mir, zu etwas, das ich wirklich glaube, mit dem ich wirklich lebe. Dass ich also nicht nur ein paar Mal im Gottesdienst mir sagen lasse, dann irgendwie immer wieder halb vergesse, sondern etwas, das zum Teil meines Wesens wird. Das ist ja immer wieder unser ganz großes Problem bei diesen ganzen geistlichen Dingen. Die kann man in so einem Kontext hier mal ganz gut hören und irgendwie auch für wahr halten. Aber dann morgen und Dienstag, Mittwoch sind diese geistlichen Dinge auf einmal irgendwie in so einer ganz anderen Ebene, die dann mit diesem ganz praktischen Leben an der Werkbank und an der Spüle und im Büro so irgendwie nichts mehr zu tun haben. Oder man glaubt es, wie es mir in der Jugendzeit ging, dann für andere. Ja, es ist also, wenn man sich selber ja sehr gut kennt und weiß, dass das alles gar nicht so toll läuft und sieht aber die anderen, dann meint man, für die anderen stimmt das und gilt das und da ist das sicherlich alles auch ganz klar, aber bei mir selber ist das irgendwie nicht so. Ich fand interessant, dass der Heidelberger Katechismus im 16. Jahrhundert in Frage 21 nach dem Glauben folgende Antwort gibt. Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt sind. Aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Also nicht nur Wissen, sondern Erkenntnis, nicht nur für die anderen, sondern für mich selbst. Ich denke, das Wesentliche heute bei der Predigt, mit der ich sehr lange sehr unzufrieden war, ich will dann zum Schluss nochmal darauf zurückkommen, das Wesentliche der Predigt ist zu verstehen, das ist ein Geschenk. Es ist eine Kraftwirkung des Geistes an uns, wenn wir das ergreifen können. Es ist etwas, das wir nicht machen können. Können wir nur darum beten. Und das macht Paulus in diesem Text hier. Das ist eigentlich ein Bericht von einem Gebet, das Paulus jeden Tag für seine Leute betet. Und hier in diesem Brief unterrichtet er die Gemeinde, worin dieses Gebet besteht. Es ist ein ziemlich krasser Text, sehr in den Wolken irgendwie. Aber ich glaube, dass wir auch verlernt haben, in diesen geistlichen Kategorien zu denken. Und vielleicht kommt es uns fromm und irgendwie abgehoben vor. Aber ich glaube, dass Paulus gerade darum ringt, dass wir diese geistliche Dimension so ganz selbstverständlich in unserem Leben mitdenken können. Lesen wir mal diesen Text. Ich sehe viele Handys, ich hoffe, da ist die Bibel drauf. Lesen wir diesen Text mal aus Epheser 1, ab Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, also durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Neigen wir uns nochmal zum Gebet. Danke, Herr, jetzt für dein Wort, das uns aus so ferner Zeit erreicht. Dass es auch erst fremd ist, das wollen wir eingestehen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du es uns aufschließt, uns Ruhe gibst, Geduld, es aufzunehmen, es auch zu würdigen als dein Wort und dass es uns trägt, ermutigt, ermahnt für unseren weiteren Weg. Amen. Ja, folgt man den Auslegern, dann ist das zunächst mal der Teil eines antiken Briefes, wo es um den Dank geht. Das ist eine Sache, die in den alten Briefen ganz am Anfang immer kam. Also nach der Adressangabe kommt eigentlich sofort erstmal ein Dank über die Empfänger. Paulus hatte dieses Lob Gottes eingeschoben, da konnte er nicht mit warten. Verse 3 bis 14, da kommt dieses Lob. Und jetzt kommt er aber wieder in dieses typische Briefformular zurück und dankt erstmal. Macht sehr viel Sinn, machen wir heute ja auch beim Anschreiben, dass man erstmal dankt. Der Leser ist dann erstmal ein bisschen positiv gestimmt und offen für das Anliegen, das man hat. Das macht Paulus in allen Briefen. Das ist eine kleine Aufgabe, das zu Hause mal zu überprüfen. Römerbrief, Thessalonicher Brief, überall werdet ihr das finden. Paulus dankt zunächst für die Empfänger. Gibt eine Ausnahme, kleines Quiz, welche? Wisst ihr es? Galaterbrief. Da muss Paulus ein bisschen auf den Putz hauen und lässt den Dank aus. Und das spricht natürlich einiges, wenn man weiß, dass das eigentlich jetzt da kommen müsste. Aber er lässt es weg und unterstreicht damit, wie besorgt er um die Gemeinde ist. Aber hier haben wir diesen Dank. Der Text ist wie immer, weil es ist ja Paulus, nicht ganz leicht. Und ich habe mal so eine kleine Struktur mal vorbereitet. Es sind drei Teile, das ist immer schön bei Paulus, dass er einem Prediger so Vorlagen gibt. Drei Punkte ist immer gut. Also in die Verse 15 bis 17, da haben wir, wie gesagt, diesen Dank für die Gemeinde. Aber auch den Hinweis, dass jetzt eine Bitte kommt. Glaube und Liebe sind die Auslöser. Die Bibelfüchse unter euch wissen, da fehlt ja noch was. Die Hoffnung. Für die bittet er dann im zweiten Teil. Also ab Vers 18 bis 20 kommt dann eine Bitte um Hoffnung, die dann nochmal mit zwei anderen Worten ausgedrückt wird. Herrlichkeit des Erbes, also da kommen wir gleich zu, worin das besteht, und diese große Kraft. Und dann nimmt er wieder das letzte Element, wie eben, also die Bitte weiter ausgeführt, ist jetzt die Kraft weiter ausgeführt. Im dritten Teil beweist er oder bringt er ein Beispiel, worin besteht denn diese Kraft, wie kann man sie sich vorstellen, die da in der Gemeinde wirken soll. Und er bringt dann diesen längeren Abschnitt hier ab Vers 20b mit Christus. Also diese Kraft ist dieselbe, die Christus aus den Toten auferweckt hat und in den Himmel gebracht hat. Und die ist jetzt auch an der Gemeinde wirksam, wenn das Gebet des Paulus erhört wird. Also das sind so diese drei Schritte, Dank und Bitte. Die Bitte besteht darin um Hoffnung und um Kraft. Und diese Kraft ist dieselbe, wie sie an Christus wirksam geworden ist. Und so kommen wir zu diesem Thema ganz links. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Augen für Gottes Herrlichkeit und die Hoffnung, die uns durch Christus erfüllt. Also Paulus betet für seine Gemeinde. Und ich finde, es ist ein sehr ähnliches Gebet wie das, was wir eben in 2. Könige 6 gehört haben. Eine sehr schöne Szene dort im Haus des Propheten. Dieser Diener, der rausgeht, keine geistlichen Augen hat und er sieht nur die Schwierigkeiten und die große Bedrohung und er bekommt Angst. Und dann kommt dieser Prophet dazu, so wie Paulus hier sich neben die Gemeinde stellt und sieht, da gibt es ja noch eine ganz andere Wirklichkeit. Und jetzt beten beide für den, der diesen Blick nicht hat, damit er auch diese geistliche Sichtweise bekommt. Und dann tut sich der ganze Himmel auf für diesen Knecht des Propheten und hier in unserem Text hoffentlich dann auch für die Gemeinde. Also ein Gebet. Schauen wir es uns in diesen drei Teilen, die wir hier vorne auch sehen, nochmal ein bisschen näher an. Also Paulus sieht in der Gemeinde Glaube und Liebe. Das ist für ihn überhaupt erstmal die Grundlage, dass es überhaupt Sinn macht, für die Gemeinde zu beten. Weil sie Glaube und Liebe haben, kann man jetzt auch für die Hoffnung beten. Also Glaube und Liebe sind für Paulus der Pulsschlag der Gemeinde. Wenn das nicht da ist, kann man auch für was anderes beten. Dann braucht man gar nicht weitermachen. Dann müsste man vielleicht erstmal dafür beten. Aber Glaube und Liebe sind für Paulus das ganz Entscheidende, dass all das, was er vorher geschrieben hat in Kapitel 1, diese Erwählung, an ein Ziel gekommen ist. dass aus dieser Erwählung Glaube geworden ist. Das drückt sich in diesem Glauben und der dazugehörigen Liebe untereinander und Liebe für die Menschen aus. Der Christ kann ja nicht am Kreuz stehen bleiben. Er kann ja nicht sich bekehren, wie wir sagen, dieses Opfer Jesu am Kreuz annehmen, diese menschgewordene Liebe und dann lieblos bleiben. Es geht ja nicht. Das, was er angenommen hat, was er glaubt, das wird sich ja jetzt ganz automatisch auswirken. Und wenn nicht, dann ist er nicht zum Glauben gekommen. Glaube und Liebe sind für Paulus der Puls der Gemeinde und dafür dankt er. Er weiß, dass das Dinge sind, die sind nicht selbstverständlich. Dieser Welt gibt es keinen Glauben und keine Liebe. Zumindest nicht so, wie Paulus sie versteht. Keine Liebe des Christus und keinen Glauben, der aus sich selbst käme und nicht geschenkt wäre. Galater 2, Vers 8. Ist immer wieder ein Geschenk. Paulus dankt dafür, vielleicht in der Art und Weise, wie wir für ein neugeborenes Kind danken. Wir haben viele Kinder bekommen in der letzten Zeit in der Gemeinde und man staunt, wenn man vorher noch den, entschuldigt, wenn ich es mal so sage, Bauch sieht von außen und dann plötzlich ist dieses Kind da. Natürlich haben die Eltern auch was dazu gemacht, aber es ist kurz und wenig im Vergleich zu dem, was dann dort herauskommt. Es ist ein Wunder, es ist etwas, das man nur in Empfang nehmen kann. Etwas, was man nicht aktiv selber hergestellt hätte, sondern so ein Kind ist ein Geschenk. So wie dieser Glaube und die Liebe hier für Paulus. Und dann beten wir ja auch für so ein Kind. Dass das, was jetzt da angelegt ist, in diesem kleinen Menschen sich richtig entwickelt und auch das Geistliche noch dazukommt. Und so ist es bei Paulus auch. Zunächst dankt er für Glaube und Liebe als Geschenk und jetzt fängt er an, auch für das zu beten, was jetzt weiterkommt. Ich möchte zwei Dinge lernen dafür, für uns als Gemeinde. Das Erste, ich möchte ganz neu lernen, vom Dank her zu kommen. Man findet ja wenige Mitarbeiter, so wie Paulus einer ist, die unaufhörlich danken. Ich bin jetzt auch schon eine Weile im Gemeindedienst, vollzeitlich noch nicht ganz so lange, aber davor schon. Und ich glaube, ich sage euch nichts Neues, da gibt es nicht nur Grund zum Danken. Da kann man auch schon mal verzweifeln. Ich finde es sehr ermutigend, dass Paulus hier zuerst auf den Glauben und auf die Liebe der Geschwister sieht und erstmal dankt, jeden Tag. Ich habe auch gelernt, wenn ich vom Danken her komme, dann werde ich immer an der Stelle arbeiten als Mitarbeiter in der Gemeinde, wo Gott ohnehin am Werk ist. Denn für das ich gerade gedankt habe und wo ich dann weiter dran arbeite, da werde ich ja immer an der Spur Gottes sein, nicht an irgendeiner anderen. Weil durch meinen Dank setze ich da an, was schon Gutes passiert ist. Und das ist immer von Gott. Ich werde mich auch selbst unheimlich gut motivieren können. Wenn ich danke für Dinge, die in der Gemeinde sich verändert haben, kann ich als Mitarbeiter sagen, ich hatte ja auch einen Teil daran. Ich war mit in diese Arbeit genommen, dass wir jetzt dieses Ergebnis haben und dann bin ich motiviert, weil die Arbeit war nicht vergebens. Es ist was ganz anderes, in der Gemeinde vom Dank her zu kommen, als vom Mangel. Ich finde es auch wichtig, dass wir in der Gemeinde, in unseren Gebetsstunden, Hauskreisen, Ältestenkreisen danken für das, was da ist. Ich glaube, wenn wir das nicht machen, sondern nur den Mangel organisieren oder den Mangel wegarbeiten, dann wird es nicht gelingen. Die Basis ist immer wieder der Dank für das, was allein Gott tun konnte und nicht unsere Leistung. Das Zweite, was ich lernen möchte, ist die Bitte. Wir setzen ja unheimlich auf Gemeindestrukturen, ich auch, Paulus auch. Paulus hat Älteste eingesetzt, Diakone, er hat Gemeinde strukturiert, er hat darauf geachtet, dass bestimmte Dinge laufen, wie Gottesdienst funktioniert, hat er geschrieben. Und er erinnert immer wieder daran, auch diese Ordnung einzuhalten und sich auch zu organisieren. Er war ein hochorganisierter Mensch, wenn man mal seine Briefe und die Apostelgeschichte miteinander vergleicht. Der hat nicht einfach drauf losgemacht, der konnte sich auch von Leuten trennen, die nicht effektiv waren in seinen Augen oder nicht geistlich original orientiert. Also, aber ich glaube, dass wir an diesen Organisationen zu viel hängen. Paulus macht hier klar, das Wesentliche einer Gemeinde wird nur durch das Gebet erreicht. Und all die Stationen, durch die wir ja als Gemeinde Leute in unserer Karriere durchgereicht wurden, von der Kindersegnung über die Krabbelgruppe und dann sind wir in den Teenie-Kreis und Jugendkreis und Hauskreis und Gemeinde und Seniorenkreis gelaufen. Das ist alles ein wichtiger Hintergrund für das, was dann passieren soll. Aber Paulus sagt, das Wesentliche im Glauben erreicht ihr durch das Gebet des Mitarbeiters und euer eigenes. Paulus betet für seine Leute, bevor er in irgendeiner Weise einen Imperativ liefert, ab Kapitel 4. Ich möchte das ganz neu auch auf unsere Gemeinde legen und euch auch empfehlen, dass wir diese Sichtweise verstehen. Wir sind als Gemeinde eine Gemeinschaft, die miteinander darum ringt, im Gebet, dass dieser Prozess bei jedem Einzelnen stattfindet. Und das ist nicht selbstverständlich. Da kann man die bestorganisierte Gemeinde der ganzen Welt sein, mit 15 Beamern und 8000 Gottesdienstbesuchern. Und sowas gibt's. Und 24 angestellten Pastoren. Das Wesentliche muss der Geist machen, die Augen öffnen. Das ist ein Vorgang, den ich unterstützen kann, den ich auch gut und schlecht gestalten kann, der aber letztlich an Gott hängt. Zweiter Punkt. Paulus betet nun um Hoffnung. Er gebe euch, sagt er, Vers 18, erleuchtete Augen des Herzens. Das ist ein schönes Wort, erleuchtete Augen. Kommt aus dem Alten Testament, wo sonst? Paulus hat alles aus dem Alten Testament. Psalm 13, Vers 4 und in Esra steht es auch. Es bedeutet so viel wie, an diesen Stellen bedeutet es so viel wie wieder gesund werden. Also die Vorstellung ist, der Kranke, der mit halb geschlossenen Augen oder matten Augen dort liegt und jetzt sollen die wieder aufleuchten. Jetzt soll man wieder wach werden, wieder lebendig werden, jetzt soll man wieder gesund werden. Psalm 19 heißt es, die Wirkung des Wortes Gottes ist weise machen. Augen öffnen bedeutet, oder Augen leuchten lassen bedeutet weise werden. Also das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Er möchte, dass durch den Heiligen Geist Menschen in der Gemeinde wieder wach werden und dass sie weise werden, Erkenntnis bekommen. Nicht nur Wissen, sondern Dinge auf einer Ebene verinnerlicht werden, die man nicht selber machen kann. Das verändert denjenigen, der so erkennt. In drei Dingen. Er bekommt Hoffnung. Gemeint ist dort, vielleicht machst du das Bild nochmal zurück, gemeint ist die Hoffnung darauf, dass einmal diese Spannung, in der wir leben, zwischen dem Erleben von Schuld und Sünde immer wieder neu und diesem ganz Heiligsein vor Gott einmal aufgelöst wird, am Ende der Zeit. In dieser Hoffnung leben wir. Und von daher motivieren wir uns auch immer wieder. Von daher gehen wir mit unserer Schuld um, dass wir am Ende der Zeit vor Gott doch bestehen werden durch diesen Christus. Das ist unsere große Hoffnung. Paulus macht das ja in Römer 5 deutlich. Also diese Hoffnung vor dem letzten Gericht durch Christus, die wir uns immer wieder zusprechen und die uns durch den Alltag trägt. Machst du wieder weiter? Das ist das eine, worum Paulus bittet, dass wir das mit geöffneten, erleuchteten Augen erkennen. Das zweite, die Herrlichkeit des Erbes, ist eigentlich das Gleiche, nur mit anderen Worten. Inmitten der Heiligen heißt es hier, wahrscheinlich sind die Engel gemeint. Also einmal eine Heimat im Himmel haben. Das verändert gewaltig den Alltag, wenn ich das wirklich verstanden habe. Und es verschiebt Prioritäten. Und das Dritte, die Kraft. Dass wir erkennen, mit welcher Kraft Gott uns verändern kann. Dass Dinge veränderbar sind, die wir für vollkommen unveränderbar halten. Vielleicht könnt ihr da zu Hause mal drüber nachdenken. Ich möchte euch wirklich mehr als einladen, diesen Text vielleicht diese Woche mal im Gebet immer wieder vor euch zu haben. Es ist ja ein Gebet. Und vielleicht jeden Tag, oder ich lasse das vielleicht weg, das soll man ja in Predigt nicht sagen, haben wir gelernt, dass ihr jeden Tag diesen Text nehmt und im Gebet lest. Und dann diese Tiefe versteht, immer mehr. Und diese drei Dinge zu einer Kategorie unseres Lebens werden. Hoffnung, Herrlichkeit und verändernde Kraft. Und man kann ja jeder mal in seinem eigenen Leben, das ja hier sehr, sehr unterschiedlich ist, mal durchbuchstabieren, was sich da alles ändern würde, wenn ich das wirklich begreifen würde. Das wäre vergleichbar mit dem, was der Knecht von Elisa sieht. Wie dann Dinge, die auf mich zukommen im Alltag, die mir Angst machen und die diese Welt bewegen und mit denen Dinge in dieser Welt geregelt werden, mit dieser damaligen Zeit, mit Streitwagen und mit Kämpfern, wie das plötzlich verblasst vor dem, was mir hier an Hoffnung und an verändernder Kraft angeboten wird. Und es sind Dinge, die werden nicht herbeigebetet hierbei. Vielleicht schaut ihr nochmal in den Text. Nicht einmal sagt Paulus, ich bete darum, dass Hoffnung kommt oder dass Herrlichkeit kommt oder dass Kraft kommt. Da betet Paulus nicht um, denn die Dinge sind da. So wie bei Elisa. Er betet ja auch nicht, Herr, schick deine Wagen, sondern er muss nur beten, dass der Diener sie sieht. Paulus hat ja längst in Kapitel 1, die Verse 3 bis 14 beschrieben, dass diese Dinge in unserem Leben als Christen zur Verfügung stehen. Man kann sie und muss sie gar nicht herbeibeten. Das Problem ist, dass wir sie nicht sehen. Bonhoeffer schreibt aus der Zelle in Tegel eine sehr schöne Liedzeile, die wir alle kennen aus diesem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Er sitzt in einer kalten, nassen Zelle draußen, es steht die SS vor der Tür. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Er hat geöffnete Augen des Herzens, sieht in einer Zelle angesichts des bevorstehenden Todes unsichtbare Dinge. Und er war kein Schwärmer. Zugang dazu ist nur das Gebet. Das Gebet des Paulus für seine Leute. Er muss in keinem Vers im Epheserbrief irgendwie sie ermahnen, dass sie schief liegen und es deswegen nicht haben, sondern er macht ganz klar, das sind Dinge, die der Geist schenkt, um die müsst ihr ringen im Gebet. Und hier liegt eine besondere Verantwortung auf den Leitern. Paulus ist ja ein solcher Leiter. Das Gebet für die eigene Gemeinde, für seine Leute. Für die Kinder in der Kinderstunde, wo du Leiter bist, im Jugendkreis, im Hauskreis oder für die ganze Gemeinde. Auch innerhalb der Ehe und jeder für sich selbst. Schließen wir ganz kurz mit dem dritten Punkt ab. Diese verändernde Kraft, die da kommen soll oder die man besser gesagt sehen lernen soll, die macht Paulus jetzt, illustriert er und macht sie deutlich an der Auferstehung und Himmelfahrt und dieser in die Machtsetzung Jesu. ist eigentlich der ganze Kosmos hier zusammengetragen, alles fast, was die griechische Sprache zur Verfügung stellt. Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, alles dieselben Ausdrücke, da geht es um Mächte in dieser Welt. Also sowohl die staatliche Gewalt oder das, was diese Welt lenkt, das, wo Dinge mit in dieser Welt bewegt werden, bis hin zur unsichtbaren Welt. Also dämonische Mächte, andere Kräfte. Gott hat Christus aus der, ja man kann sagen Hölle, aus dem dunkelsten der Erde herausgeholt über die Herrschaft all dieser Dinge. Das ist die größte Kraft des Universums. Und man kann es fast gar nicht glauben, wenn man sein eigenes Leben sieht. Das ist die Kraft, die für unser Leben als Christ zur Verfügung steht. Paulus macht diese Kraft nicht deutlich an irgendwelchen Wundern, die er auch erlebt hat, oder irgendwelchen charismatischen Dingen, die in der damaligen Zeit und heute zum Teil auch da sind und auch geeignet wären, Gottes Kraftwirkung zu zeigen, vielleicht Heilungen, was auch immer, sondern Paulus macht es deutlich an dieser nicht zu steigernden Kraft. An die kann man keine Fragen stellen. Diese Kraft sollen wir sehen. Und ich habe ganz viel Hoffnung, dass eine Kraft, die sowas machen kann, wie Paulus hier über Christus sagt, auch in meinem Leben zum Ziel kommt. Und das ist nichts Schwärmerisches, nichts Abgehobenes, sondern das ist eine geistliche Perspektive. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ja ein sehr, sehr sachorientierter Mensch. Ich komme ja auch aus der Naturwissenschaft und das sind alles Dinge, die man nicht sehen kann, nicht messen kann. Und es ist schon etwas nötig, dass wir in unserer Welt lernen, so zu denken, wie Paulus das hier vorschlägt. Und das zu sehen, was er sieht. Und der ganze Epheserbrief, und ich bin ja jetzt länger, glaube ich, nicht hier, das heißt, wir werden nicht direkt Anschluss machen, ist davon voll, von dieser Perspektive. Lest den einfach nochmal neu durch. Vielleicht auch den Kolosserbrief, der ja, zwar schon wieder ein Vielleicht, den Kolosserbrief, der ja ganz eng damit zusammenhängt. Da lernen wir, diese geistliche Perspektive für uns zu sehen. Und das zu erleben, diesen erleuchteten Augen, was der Knecht des Elisa erlebt hat durch das Gebet seines Propheten, was die Jünger erlebt haben durch das Gebet Jesu, und was die Gemeinde hier erlebt hat durch das Gebet des Paulus. Neigen wir uns noch zum Gebet. Danke, Herr, jetzt für dein Wort, für diesen Text. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, dass wir das irgendwie unter irgendwelchen frommen Perspektiven abheften, dass wir es nur in diesem Raum gelten lassen, nur irgendwie in einer gewissen geistlichen Stimmung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass es zu einer Wahrheit wird für uns und dass wir lernen, diese Welt, diese Wirklichkeit mit dieser geistlichen Dimension zu sehen. Das ist uns in unserer Zeit und in unserer Welt und in unserer Prägung, liegt uns das nicht nah. Es ist schwierig. Und wir wollen uns ganz neu auch dir und deinem Geist anbefehlen, dass du es an uns gelingen lässt, dass wir die Augen des Herzens in dieser Weise erleuchtet bekommen und dass wir dann ganz neu, neuen Perspektiven, neuer Kraft, neuen Prioritäten als Christen unseren Alltag leben.